Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ja moin, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und das ist heute eine sehr, sehr, sehr besondere Folge. Für mich vor allem, also alle Gäste sind natürlich immer besonders, aber die heute umso mehr. Denn heute liegt jemand neben mir im Bett, den ich schon sehr, 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 sehr lange kenne, beziehungsweise die ich schon sehr, sehr lange kenne. Und das kann man sogar auch beim Standesamt nachlesen. Meine Frau Lena ist da. Hallo.
Hallo, ist das schön, hier mit dir im Bett zu liegen.
Ja.
Lang ist's her.
Das, zack, sofort Einblick ins Privatleben hier. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Jana Ina und Giovanni Zarella. So ein bisschen. Darf ich Jana Ina sein?
Manu.
Ja, okay. Nein, also ich erkläre kurz oder erzähle euch kurz, warum wir das denn heute überhaupt machen. Einerseits wollten wir das schon mal gemacht haben. Mhm. Ich hatte mir sogar irgendwann mal vorgenommen, dass Lena eigentlich Folge 1 sein sollte.
Stimmt, ja.
Das hat aber aus ganz, 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 ganz vielen Gründen nicht geklappt. Dann sollte eigentlich heute jemand anders hier im Bett liegen, aber wir sind alle krank. Lena, die Kleine und ich. Und dann haben wir halt gesagt, nee, komm, da soll bitte keiner seinen Fuß in diese Gefahrenzone setzen. Außer unserer liebe Anna. Liebe Grüße, die uns hier unterstützt. Die ist schon immun gegen alles, was hier rumfliegt. Die passt gerade auf die Kleine ein bisschen auf. Und der dritte und eigentlich auch mit wichtigste Grund, warum ich das gerne machen wollte oder wir das gerne machen wollen würden, war, weil das ganz, ganz selten, wie ich finde, Thema ist bei chronischen Erkrankungen, jetzt in meinem Fall MECFS und CCI, dass mal die Angehörigen zu Wort kommen und dass man mal so einen Einblick bekommt, was macht das eigentlich mit dem Leben einer Familie? Also natürlich ist es so, dass man immer wieder mal bei Instagram-Beiträgen ein bisschen Einblick bekommt oder Fernsehbeiträgen oder sowas. Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen für Angehörige, aber das findet alles so ein bisschen irgendwie im Verborgenen statt und das sind immer nur so kleine Einblicke und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns einfach mal eine ganze Podcast-Folge Zeit, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und um so ein bisschen darüber zu sprechen, was macht das mit uns als Familie, was macht das mit Lena als meine Frau, was macht das mit uns als Paar, gibt es überhaupt noch ein Paar in diesen Jahren, die sich das jetzt entwickelt hat, also ganz viele Sachen, über die wir reden können.
Mhm. Und wahrscheinlich eher Stunden aufnehmen oder mehrere Folgen hintereinander.
Ja, und jetzt, wo du das alles hörst, was ich gesagt habe, bist du immer noch dabei, oder?
Ich muss los. Nee, gerne. Ja, unbedingt. Ich habe nur so gedacht, das ist natürlich immer nur super individuell, ne?
Naja, klar.
Also es gibt wahrscheinlich viele Angehörige, die sagen, nee, so empfinde ich das gar nicht oder ich würde das ganz anders machen oder so. Deswegen, ich spreche dann jetzt hier wirklich nur für mich und für uns.
Kommt direkt die Therapeutin raus. Entschuldigung. Das war sofort super diplomatisch. Nein, aber du hast ja recht.
Ja.
Darüber werden jetzt vielleicht einige lachen über diese Frage, aber wie geht's dir?
Also abgesehen jetzt von der Erkältung.
Ja.
Ich habe mich so wahnsinnig gefreut, als wir beschlossen haben, das hier zu machen. Und deswegen bin ich so euphorisiert irgendwie und habe da total Bock drauf, einfach auch, weil ich das so schön finde, weil so die Zeit, dass wir zwei uns einfach mal in aller Ruhe unterhalten können, das gibt es so wenig bis gar nicht und das jetzt schon sehr lange. Und jetzt sind wir zwar nicht unter uns, aber fühlt sich trotzdem ja so an.
Ja.
Weil ich sehe ja keinen. Das ist ja hier wie beim Radio ein Glück, dass ich niemanden sehe. Und das fühlt sich einfach sehr schön an. Ja.
Ja, und das letzte Mal, also erstmal das letzte Mal, dass wir zusammen am Mikrofon waren, ist ja, ich weiß nicht, da erinnern sich maximal die Älteren. Und, und aber auch, dass wir uns tatsächlich mal, ich weiß nicht, wenn wir es jetzt schaffen, uns eine Dreiviertelstunde, Stunde zu unterhalten, ich glaube, das hat es noch nicht gegeben.
Nein.
Seit die Kleine da ist vor allem.
Glaube
auch,
ich
auch, ne?
Nee, glaube ich auch nicht. Mhm.
Das waren schon sehr, sehr special Jahre. Ja, deswegen auch die Frage, wie es dir geht, weil deswegen meinte ich, da werden vielleicht einige drüber lachen. Aber wir kommen echt selten dazu, bis gar nicht dazu, uns wirklich mal so ein bisschen darüber zu unterhalten, wie es dem anderen eigentlich geht. Und irgendwie lebt jeder so in seiner eigenen Welt gerade, ne?
Ja, schon ein bisschen. Dass wir beide so ein bisschen miteinander, aber in unterschiedlichen Welten leben. Und wir versuchen uns immer irgendwie auf den aktuellen Stand zu bringen. manchmal per Nachrichten,
ja.
manchmal irgendwie so nebenbei.
Ja, ich habe gerade so ein Bild, wie wir uns über den Flur laufen und du so zu mir sagst, Mensch, du bist aber gewachsen. So schlimm ist es noch nicht.
Ja, so lange will ich sagen, na, dir schmeckt es aber auch.
Ja, Dankeschön.
Nee, das meinte ich jetzt so in meine Richtung.
Nein.
Nein, ich finde das total schwer, diese Frage zu beantworten. Also, wenn jemand ernsthaft wissen möchte, also fragt, wie geht's dir und das wirklich wissen will, es gibt ja ganz viele Leute, die fangen dann an zu heulen, weil das eigentlich nie jemand so richtig fragt oder viel zu selten. Und ich finde, ich kann das gar nicht so beantworten, weil das ist so komplex, wenn ich sage, und das ist auch immer so schwierig, wenn mich das Leute im Außen fragen, wie geht's dir?
Mhm.
Ich möchte dann immer gar nicht sagen, gut. Weil wenn es mir vielleicht in dem Moment, in dieser Sekunde gerade super geht und ich habe irgendwie Spaß, wir haben hier mit der Kleinen irgendwas Schönes erlebt oder so, dann komme ich mir total komisch vor, weil das stimmt irgendwie ja nicht ganz. Also klar geht es mir dann in dem Moment gut,
mhm,
und gleichzeitig suggeriert das ja, hör mal, wird mit dem Alten zu Hause, ist mir ja auch egal. So.
Naja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, erstens und zweitens, wenn du wirklich ehrlich wärst und sagen würdest, wie es dir geht, also wenn es dir wirklich mal schlecht, mhm, geht, das will ja auch keiner hören. Also die Leute fragen ja nicht, wie geht es dir, nee, um dann zu hören, dass es dir nicht gut geht, sondern, nee, die Frage ist ja oft eher so eine Floskel mehr oder weniger. Mhm. Ich bin ja deswegen schon vor ganz, ganz langer Zeit dazu übergegangen, nicht mehr zu fragen, wie geht's dir, sondern wie fühlst du dich?
Mhm.
Da erwischt man die Leute meist auf einem komplett falschen Fuß.
Mhm.
Aber auf der Ebene sind wir ja eigentlich schon immer unterwegs gewesen. Immer, also eine, ja, unserer Stärken war ja immer schon das, ist jetzt für viele nicht überraschend, aber das Reden. Aber halt eben auch im Beziehungskontext. Ne? Also jetzt nicht einfach nur das Gesabbel in den Medien oder so, sondern einfach,
ja,
einfach grundsätzlich, seit wir uns kennen, ich meine mal kurz zur Einordnung. Ne? Also wir kennen uns jetzt über 13 Jahre, sind über 10 Jahre verheiratet,
mhm,
und Reden war schon immer unsere Stärke eigentlich. Mhm. Und genau das ist jetzt die letzten Jahre weggefallen.
Ja, das und also das, was uns auch immer zusammengehalten hat, auch in den schweren Zeiten, die wir ja schon durch haben, dass wir uns halt immer ehrlich ausgetauscht haben, bis an die Schmerzgrenze, ne? Weil,
ja,
sind wir ehrlich miteinander.
Mhm.
Und das ist echt nicht ohne, aber ich glaube, das hat uns wirklich auf den Arsch gerettet. Und dass das jetzt wegfällt, ist natürlich total neu für uns, weil es war auch wirklich immer so, wenn wir im Urlaub waren oder so und an den Nachbartischen haben dann oft auch Paare so geschwiegen und bei manchen siehst du ja, okay, die schweigen aber gerne miteinander.
Ja, bei anderen, oder auf dem Handy rumgedaddelt, beide so für sich oder so.
Mhm, ne? Was ja auch voll okay ist, aber wo man so manchmal gemerkt hat, och, irgendwie so richtig, so
ja, ja, aber, auch nicht. Ja, und das war schon repräsentativ, weil ich meine, wir waren ja schon oft und viel essen. Also das kann jetzt jeder für sich interpretieren, aber wir konnten das schon einordnen, ob da jetzt jemand sich unterhalten hat oder nicht. Ne?
Ja, ja, absolut. Und da haben wir immer gequatscht und das ist einfach so schön, dass wir immer das Gefühl hatten, wir können wirklich über alles reden, ne? Philosophisch, ja, werden und tiefgründig und so. Das ist schon echt toll. Und ja, das fehlt mir natürlich auch. Und wie es mir geht, kann ich deswegen wirklich nicht sagen, weil ich bin auf der einen Seite bin ich der glücklichste Mensch, weil dieser Wunsch, Mama zu werden, in Erfüllung gegangen ist.
Mhm.
Und auf der anderen Seite habe ich mir unser Familienleben natürlich komplett anders vorgestellt. Und dann bin ich überfordert, dann. Also es ist so komplex, ich könnte das wirklich nicht mal eben antworten.
Ja, naja, wir können es auch ein kleines bisschen aufdröseln, zumal du auch gesagt hast, gerade, dass das Reden immer was war, was uns vorher den Hintern gerettet hat. Ich meine, es gibt natürlich auch viele Betroffene, die so schwer erkrankt sind, dass, mhm, sie gar nicht reden können. Das ist nochmal wieder,
ist ja bei dir auch manchmal,
was völlig anderes. Ja,
ja,
aber mir geht es ja nicht ansatzweise so schlimm wie manchen anderen schwer Betroffenen, zumindest die meiste Zeit.
So, Ich hake da einmal ganz kurz ein, entschuldige bitte.
Deswegen wollte sie, glaube ich, diese Folge machen.
Also ich weiß, hier hören auch viele zu, die selbst betroffen sind und die schwer betroffen sind. Und ich kenne manche Geschichten von Pascal und ich bin bestürzt und erschüttert darüber, was da los ist. Und gleichzeitig möchte ich so gerne aber auch den Leuten, die diesen Podcast hören und gucken, mal so ein Gefühl davon vermitteln, wie geht's denn eigentlich Pascal? Weil das ist so schwer greifbar und das ist selbst für mich total schwer greifbar, selbst wenn er mir das ja jeden Tag erzählt, was er hat und wie es ihm geht und was er erlebt. Aber das ist teilweise so abstrakt und so schwer vorzustellen, dass ich das schon schön finden würde. Wir würden das versuchen, mal ein bisschen zu erzählen, auch wenn dir das unangenehm ist. Und du, er hat dann immer das Gefühl, er jammert. Aber das ist es ja gar nicht.
Ich stelle mich auch einfach nicht gerne in den Mittelpunkt. Das ist jetzt komisch für jemanden, der gerne in den Medien gearbeitet hat, aber man muss ja nicht immer Rampensau sein und eigentlich bin ich das, nee, gar nicht. Also ich nutze das Ganze natürlich jetzt für dieses Thema,
mhm,
aber ich bin auch gerne ruhig und alleine. Aber wir,
ja,
können ja...
Ja, nein, ich glaube, es wäre einfach nur schön, mal so ein paar Beispiele zu nehmen, damit das so also damit wir versuchen können, das ein bisschen greifbarer zu machen, ne?
Ja.
Weil selbst für unsere Familien ist das, glaube ich,
schwer. Ja, das glaube ich, das glaube ich.
Schwer zu packen, so.
Aber das können wir auch noch machen. Können wir auch noch machen. Wir können ja noch mal auf das mit dem Reden und der Kommunikation zurückkommen, weil du gesagt hast, dass uns das so oft schon den Hintern gerettet hat.
Mhm.
Ich meine, wir haben ja auch schon einiges zusammen durch, muss man auch sagen, ne?
Stimmt.
Ich meine, kurz vor unserer Hochzeit damals hast du eine Krebsdiagnose bekommen.
Mhm.
Das hat uns ja ganz, ganz lange beschäftigt und da sind wir da durchgekommen. Dann haben wir eine sehr, sehr lange Kinderwunschreise hinter uns mit, lass es 7, 8 Jahre jetzt gewesen sein.
Ja, waren knapp 7.
Mhm. Knapp 7, genau, auf jeden Fall mit vielen Fehlgeburten. Das hatte ich ja auch in der Folge mit der Sternenkind-Fotografin, mit der lieben Christine schon erzählt. Die Folge verlinke ich euch hier oben in der Infobox, falls ihr euch das noch angucken möchtet.
Mhm.
Und in diesen ganzen Jahren, in diesen, ja weiß ich nicht, fast 8, 9, 10 Jahren, die es ja insgesamt waren, war halt das Reden immer das, was uns da durchgebracht hat. So.
Mhm.
Und jetzt ist das auf einmal weggefallen.
Ja.
Und das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied.
Ja, weil das ist ein bisschen unser Fundament. Oder, also, das ist jetzt nicht nur. Das ist ja, in so vielen Jahren hat man sicherlich ein vielschichtiges Fundament, aber es ist halt ein großer Baustein unseres Fundaments, ne?
Naja, Verbundenheit findet dann einfach auf ganz vielen anderen Ebenen statt. Mhm. Also im Idealfall, ne? Ja. Funktioniert halt auch nicht immer. Also ich meine, ich kenne einfach auch wahnsinnig viele Betroffene, die sich von ihren Partnern getrennt haben oder wo der Partner sich getrennt hat und irgendwie gesagt hat, ich kann das einfach nicht. Und einerseits ist das natürlich wahnsinnig tragisch und traurig und dann ist immer sehr viel Wut und sehr viel Verzweiflung im Spiel, wenn dann auf einmal ein erwachsener Mensch, weil er alleine nicht leben kann, weil er pflegebedürftig ist, vielleicht sogar wieder zu den Eltern zurück oder ins Kinderzimmer ziehen muss oder so. Und auf der anderen Seite denke ich mir immer, naja, es hat halt auch irgendwie jeder das Recht zu sagen, dass er das nicht möchte, dass er das nicht aushält, dass er das nicht erträgt. So.
Mhm.
Und es war ja bei uns beiden auch durchaus immer mal wieder zwischendurch Thema, weil wir ja auch nicht wussten, wie geht's mit mir weiter. Also wie hoch ist die Pflegebedürftigkeit? Was ist da so? Vielleicht magst du es auch einfach mal erzählen, was das mit dir gemacht hat, wie du dich damit gefühlt hast, was dir da so durch den Kopf gegangen ist.
Ja, also ich habe nie darüber nachgedacht, dass wir uns trennen oder dass ich jetzt aber gehen möchte oder sowas.
Mhm.
Das habe ich nicht eine Sekunde gehabt, ehrlich nicht. Also zumindest nicht um meinetwillen. Ne? Wenn, dann hätte ich halt gedacht, du brauchst einfach so viel Ruhe. Und Ruhe ist halt einfach was ja.
Ja, mit kleinem Kind. Ne? Also
so, ist ja, wäre ja auch fürs Kind dramatisch, wenn es nur auf leisen Sohlen flüsternd ein Leben hätte zu Hause. So, das geht ja einfach
absolut
nicht. Und das ist eine totale Zerrissenheit, weil ich das nicht. Ja, ich wäre einfach so viel lieber mehr für dich da. Und würde dich einfach so gerne viel mehr unterstützen und dich viel mehr betüdeln und alles. Und gleichzeitig muss und möchte ich aber natürlich für unsere Kleine so da sein, weil das ist so eine kleine, zarte Seele und die muss beschützt werden. Und das ist eine totale Zerrissenheit irgendwie, die ich dann da so habe und die ich,
Ja, nachvollziehbarerweise, ne, ist ja ein Struggle, der bei uns jetzt noch oben drauf kommt. Einfach zusätzlich zu einer Situation, die eh schon schwierig ist, wenn man in einer Beziehung ist und dann erkrankt einer schwer.
Mhm.
Entschuldigung. Oder erkrankt chronisch. Und ja, im Grunde genommen ist das so. Du bist seit gut zweieinhalb Jahren bist du im Grunde genommen alleinerziehend.
Ja, nicht wirklich.
So, mehr oder weniger. Ja, aber um es mal einfach mal versuchen, deutlich darzustellen.
Alleinverantwortlich.
Alleinverantwortlich, alleinerziehend. Das meinte ich eben mit den Parallelwelten und ich beiß mich halt hier so dadurch, so, ne? Und das meinte ich mit, jeder hat so seine eigene Lebenswelt irgendwie gerade.
Mhm.
Und sich dabei nicht aus den Augen zu verlieren oder aus dem Herzen zu verlieren, ist halt, glaube ich, echt super schwierig.
Ist es.
Teilweise fast unmöglich, würde ich irgendwie sagen.
Ja.
Warum ja auch wir zwischendurch immer mal wieder an dem Punkt waren, an dem wir gesagt haben, okay, komm, vor allem die Kleine ist der Kompass, sozusagen. Aber ich merke gerade so, das funktioniert ja hier jetzt irgendwie. Vielleicht sollten wir einfach wöchentlich eine Folge zusammen aufnehmen, damit wir mal ein bisschen.
Das Ding muss durch die Decke gehen. Ja. Dann haben wir hier immer unsere Stunde.
Immer hier unsere Quality Time zum Reden, genau.
Ja.
Ja, aber mal Spaß beiseite. Also ich meine, wie stellt man sich diesen Herausforderungen, wenn man auch nicht reden kann?
Ja, eigentlich ist das unmöglich, ne? Also wir versuchen, also ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist Blicke, Berührung, versuchen zu verstehen, Ich habe jetzt letztens, packe ich es hier auch einfach rein, ich bin einfach ein großer Fan von Nora Imlau und ihrer Arbeit. Und die hat in ihrem neuen Buch...
Ja, erklär kurz.
Wer das erklär ist.
Gerne kurz, ja. Wer das ist, ja.
Nora Imlau ist im Grunde eine absolute Erziehungsexpertin. Die ist Journalistin, Autorin. Die hat ganz viele Bücher geschrieben. Und das neue Buch heißt, was Familie leichter macht. Und sie nimmt wirklich so herrlich den Druck raus aus der Erziehung. Damit will ich nicht sagen, alles wurscht. Sondern einfach, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert, Kinder gut zu begleiten. Und meine Haltung bringt sie immer wieder so wunderbar in Worte und meine Gefühle und mein Empfinden und ich glaube unser Empfinden eigentlich. Und in dem neuen Buch geht es eben auch um Partnerschaft und da hat sie sich aber sehr wissenschaftlich genähert und da ging es auch darum, dass es um so Feinheiten oft geht in der Partnerschaft. Ne? Also, dass man im Grunde, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Paartherapeut das herausgefunden hat, also ne, könnt ihr selber vielleicht nochmal nachlesen oder so, wenn euch das interessiert. Auf was kommt es denn eigentlich an? Was macht Paare zu stabilen Paaren und was nicht? Und klar kann man sagen, es sind bestimmt auch große Dinge wie Urlaub oder was weiß ich, Sex und so weiter und so fort. Aber es sind eben auch die kleinen Dinge und ich habe oft drei Möglichkeiten zu reagieren, wenn mein Partner nach Hause kommt und sagt, boah, das war so voll an der Kasse. Das glaubst du nicht, als wäre Weihnachten und Ostern zusammen, so ungefähr. Und dann könnte der Partner halt sagen, ja, ist nicht mein Problem. Mhm. Also irgendwie abfällig darauf reagieren, ignorieren. Oder zuhören.
Ja.
Und irgendwie sagen, oh Mann, wie ätzend, bist du wütend geworden oder hattest du wenigstens nette Leute um dich herum, konntest du mit Humor nehmen oder sich irgendwie dafür zu interessieren für das Leben.
Ja, dass man noch gesehen wird.
Exakt.
Einfach.
Genau, genau. Und darum geht es ja eigentlich immer, dieses gesehen werden wollen. Und wenn man das schafft, auch manchmal vielleicht wirklich nur so im Kleinen oder so, ne? Dann kann einen das, glaube ich, retten. Also ich weiß es natürlich auch nicht.
Ja, und ich glaube, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob man jetzt wie bei uns auch einfach irgendwie einen Grund dafür sieht und spürt. Also ich meine, wir haben jetzt dieses wunderbare Wesen da nach so ewig langem Kinderwunsch. Und natürlich zerreißt mir und uns das Herz, dass ich als Papa nicht so da sein kann, wie ich mir das Ewigkeiten gewünscht habe, logischerweise. Und ich kann euch sagen, dass ich hier schon nächtelang vor mich hingeheult habe und das Universum verflucht habe, weil das natürlich was ist, was einfach sehr schwer auszuhalten ist. Und auf der anderen Seite, also was ich sagen will ist, wenn wir jetzt nur zu zweit wären und jeder wird in seiner eigenen Welt leben, dann wäre es, glaube ich, schwierig.
Ja, ja, ja.
Aber du bist zwar vielleicht für mich nicht so da, wie du das gerne wollen würdest oder wie ich mir das auch manchmal wünschen würde.
Ja.
Ich bin es aber andersrum auch nicht als Papa oder als Ehemann so, wie du dir das vielleicht wünschen würdest oder die Kleine sich das wünschen würde.
Und du.
Und ich mir sehr, ja, das, ja. Genau, das steht ja außer Frage sowieso, klar. Also das ist halt meine Achillesferse, logischerweise, weil ich gerne viel mehr als Papa da sein würde oder als Ehemann. Und als
toller Papa.
Ach, danke schön.
Ja, ist so.
Ja, und du eine tolle Mama. Aber das ist, also jetzt nicht, um uns gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren, sondern das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und deswegen würde ich auch niemals zum Beispiel Vorwürfe daraus formulieren oder so. Ja. Also klar streiten wir uns immer wieder mal und natürlich sind wir beide verletzt und das ist dann auch immer wieder mal Thema zwischendurch, dass wir uns mal in den Kopf werfen, ich würde mir wünschen, meine Frau unterstützt mich mehr oder du sagst, du hättest gerne einen Mann, der dich mehr unterstützt oder sowas.
Habe ich es mal gesagt?
Ja.
Echt?
Ja, ja.
Okay.
Oh, du bist die Treppe hochgelaufen und hast es mir...
Ja, ich erinnere mich.
Ja.
Ja, ja.
Also, aber das sind halt Streitsituationen und das ist ja, wie heißt es so schön, man lässt sich dann gehen, wenn man sich bei jemandem sicher fühlt. Also dann kommen ja diese Situationen zustande. Und mit der Kleinen ist es einfach was anderes. Weil du einfach, ich weiß ja, warum alles läuft, wie es läuft. Und weil du halt einfach eine fantastische Mutter für die Kleine bist, weil du vor allem für sie da bist und weil mir das natürlich das Wichtigste gerade ist, wie du schon gesagt hast, du ja auch gesagt, dass du möchtest vor allem eben auch eine gute Mutter sein und die kleine Maus hat es halt verdient, dass sie gesehen und dass sie gesehen wird und dass sie natürlich alle ihre Bedürfnisse erfüllt bekommt.
Ja.
Aber ja, ich meine, man muss es einfach mal ganz deutlich so sagen, das ist auch über einen langen Zeitraum einfach aushalten.
Ja.
So, und ich glaube, dass das was ist, woran einfach irgendwie viele zerbrechen, zumal ja auch keiner weiß, wie lange dauert das jetzt hier eigentlich noch?
Deswegen, so, ne? Deswegen ist es auch immer die Frage, wie viel butter ich rein, ne? Also, das weiß ich, es ist ein Sprint, deswegen gebe ich Hackengas. Oder mache ich lieber konstant aber dafür nicht ganz so ein dolles Tempo, weil ich weiß, das ist ja ein Marathon. Da muss ich noch eine Weile durchhalten, ne? Und wir wissen, wie sich das anfühlt, weil der Kinderwunsch war ein Marathon.
Ja.
Und jetzt kommt der nächste Marathon. Und das ist wieder diese Ungewissheit, der wir gegenüberstehen. Dass wir nicht wissen, ne? Wir wussten nicht, werden wir wirklich Eltern? Wenn ja, noch zusammen. Mhm. und so weiter. Und jetzt wissen wir nicht, wie wird es aussehen? Wirst du irgendwann so fit sein, dass du wieder einen Alltag haben kannst, dass wir wieder einen Familienalltag haben können? Und wird es endlich genug Gelder geben für die Forschung?
Ich glaube nicht, dass einer von denen zuguckt oder zuhört, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen damit resonieren.
Ja. Dass da einfach was passiert, ne? Und ich meine, wir haben jetzt das Privileg, in Anführungsstrichen, dass wir hier liegen und uns halten können. Ne? Andere liegen da und können gar nichts. Die können noch nicht mal Besteck halten. Und
wo du es gerade sagst, wir hatten ja vorhin ganz kurz das Thema, wie es eigentlich anderen geht und im Vergleich auch zu mir und so, ne? Da habe ich in den letzten, also ich führe ja viele Gespräche auch mit Betroffenen, entweder über Social Media oder ich weiß gar nicht, mit wie vielen verzweifelten Eltern ich in den letzten Monaten telefoniert habe,
total,
deren Kinder irgendwie in Sterbehilfevereine eintreten wollen oder so, weil der Körper nicht mal mehr Wasser oder Nährstoffinfusionen verträgt oder so. Das sind alles Dinge, die man sich einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Und das ist im Übrigen auch eine meiner Motivationen für diesen Podcast und für dieses Projekt, weil ich einfach finde, dass es niemals passieren darf, dass das für uns zur Selbstverständlichkeit wird. Ich habe vor kurzem mit einer anderen Betroffenen gesprochen, die mir erzählt hat, ich mache ein bisschen Gehtraining, ein bisschen Sitztraining am Tag, die auch sehr viel liegt. Und dann habe ich gesagt, ja, wie weit bist du denn so gerade? Und dann sagte sie, ja, also so 2x10 Minuten am Tag auf der Bettkante sitzen und 2x20 Sekunden am Tag Gehtraining. So, das ist ein Fortschritt.
Ich reagiere jetzt nicht so heftig, weil du mir das ja schon erzählt hast, aber das ist
einfach. Ja, ja. Und ich habe in dem Moment einfach wieder gemerkt, ich habe das gelesen und habe gedacht, ja. So, das ist so normal irgendwie, ne? Oder ein paar Tage vorher mit einer anderen Betroffenen, die halt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, ihr Betroffenen wisst es alle, aber die Menschen, die mit dieser Erkrankung noch nie in Berührung gekommen sind, dass ein Mädel ist, was ihre Suppe durch einen Strohhalm trinkt, weil sie sich die Energie sparen muss, die sie verbrauchen würde, wenn sie das Besteck hält in den Händen. Worüber reden wir hier im Jahr 2025? Und das sind einfach Dinge, von denen ich fest überzeugt bin, das darf nicht selbstverständlich für uns werden. Da müssen wir bei jedem Mal, muss es einen Aufschrei bei diesen Dingen geben. Auch bei den ganzen Suiziden, bei den assistierten Suiziden, bei den Sterbehilfevereinen. Das ist einfach nicht, für mich nicht akzeptabel, nicht hinzunehmen, dass wir im Jahr 2025 in einer der größten Volkswirtschaften der Welt, im Land der Dichter und Denker, dazu nicht in der Lage sind, Menschen zu behandeln oder nur ernst zu nehmen.
Ja.
Mit dem man, ja, zum Glück passiert da ein kleines bisschen was, aber
ja, trotzdem, aber da sind
fahr ich mich hoch.
Ja, zu Recht. Das sollte auch niemand hinnehmen. Wenn das irgendjemand hinnimmt, dann ist da irgendwo was nicht mehr am Leben, würde ich jetzt mal sagen. Weil man kann doch nicht sowas mitkriegen und denken, ja, nu. Und anderen geht's auch schlecht. Das finde ich sowieso immer bescheuert, diesen
und so weiter. Auch die Vergleiche. Das ist im Übrigen was ich auch in der betroffenen Bubble so wahnsinnig anstrengend finde.
Mhm.
Dass es oft um Vergleiche geht. Wer ist eigentlich kränker? Wem geht's eigentlich schlechter? Schlimmer. Boah, Leute, hört auf mit dem Mist. Entschuldigung. Das bringt keinen weiter. Klar, es gibt Leute, die generieren über sowas Klicks irgendwie, ne?
So,
das ist auch was ich auch schon häufiger mal gesehen habe. Es gibt ja auch Accounts, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, weil ich bin überhaupt kein Lästermaul, ne? Nicht falsch verstehen. Mhm. Aber es gibt halt Leute, die natürlich darüber Follower und Klicks generieren, indem sie dreimal die Woche in die Kamera heulen und erzählen, wie schlecht es ihnen geht und wie unfair das alles ist.
Mhm.
Das bringt uns aber nicht weiter.
Aber das ist ja wahrscheinlich auch der Unterschied, ne? Was du ja nicht meinst, ist, um das nochmal einzuordnen, man darf ja mal jammern. Man darf sich beschweren und man darf mal sagen, wie scheiße man das
ist. Ja, natürlich. Aber das ist für mich so selbstverständlich, dass ich es gar nicht extra erwähne.
Ja.
Ne, dass natürlich jeder mal doofe Tage hat und Wut, Verzweiflung, Trauer, die alle da sein müssen. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Ne? Ja. Genau, da will ich nicht falsch verstanden.
Nee, nicht diese toxische Positivität, ne, dass man das jetzt unbedingt irgendwie auf Krampf und dem was Gutes abgewinnen muss oder so ein Quatsch. Das ist ja völlig klar. Und da habe ich wirklich manchmal das Gefühl, Leute wollen einen missverstehen, um sich dann endlich wieder aufregen zu können. Das ist so wichtig, sich aufzuregen.
Es ist ein bisschen der Zeitgeist momentan. Also ich glaube, ja, es gibt wahnsinnig viel, über das wir uns aufregen können und über das wir reden müssen und sollten.
Hm.
Aber Ranga Yogeshwar hat es ja in der letzten Folge, verlinke ich euch auch oben in der Infobox, auch so schön gesagt.
In den Shownotes auch, für die nur hören, ne?
Ja, genau, stimmt, logisch. Sorry. Ja, vollkommen richtig. Ja, da ist die Podcast-Expertin. Da reden wir auch noch gleich drüber. Lena hat ja auch noch einen eigenen Podcast. dass es zwar eben, ja klar, 1000 Gründe gibt, über die wir uns aufregen können, und das stimmt auch, die will niemand kleinreden. Das sind ganz viele Themen, da reden wir über Rechtsruck, über Klimawandel, über sowas wie chronische Erkrankungen, wie jetzt ME/CFS, da gibt es so viele Themen, über die wir reden könnten, aber es gibt eben auch 1000 Dinge, über die wir uns freuen können.
Ja.
So, und das driftet jetzt so ein bisschen ab in die Kategorie Kalenderabreißsprüche, so nach dem Motto, dass es darum geht, nicht nur zu gucken, was man nicht hat, sondern auch das zu gucken, was man hat, und so diese ganzen Dinge, da will ich gar nicht hin.
Aber ist ja so.
Aber es ist halt so, das macht die Dinge ja nicht weniger wahr.
Ja, genau.
So, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da hingekommen sind.
Ja, ich wollte nämlich versuchen, wieder zurückzurudern. Da ging es nämlich darum, das greifbarer zu machen. So Situationen, dann hattest du nämlich von anderen Betroffenen erzählt.
Ja.
Und ich habe nämlich so gedacht, vielleicht können wir von unserer Situation auch ein paar Beispiele nehmen, wo ich gemerkt habe, innerhalb der Familie, wenn ich das dann so erzählt habe, dass denen das da so noch mehr bewusst geworden ist, was es eigentlich bedeutet so bei uns. Ne? Weil zum Beispiel, also ich bin wahnsinnig fotoverrückt. Ich habe wirklich einen Hau mit Fotos. Für mich ist das so wichtig. Ich halte da Erinnerungen fest und ich liebe Bilder. Ne? Das ist einfach so. Und wir haben eine ganz tolle Fotografin. Hallo Vanessa, liebe Grüße.
Die ist wirklich toll.
Ja.
Vanessa Mulak. Bordesholm. Unbezahlte Werbung. Aber von Herzen.
Und da haben wir letztens ein Weihnachtsshooting gemacht. Und wir wussten halt wirklich nicht, ob Pascal mit kann. Ne? Und natürlich war es unser großer Wunsch, diese Familienzeit festzuhalten. Weil wir haben es schon erwähnt, wir haben lange darauf gewartet, dass wir Eltern werden konnten. Und gerade so diese Zeit, so alt wie unsere Tochter jetzt ist, so zwischen 2 und 3, ist für mich
Magic.
Ja, Wahnsinn. Ich weiß natürlich nicht, was noch kommt, aber ich glaube, es ist so die allerschönste Zeit irgendwie. Und dann möchte ich am liebsten jede Minute festhalten. Und dann, weil wir auch ja nicht wissen, wie wird bei uns Weihnachten, können wir das überhaupt irgendwie feiern? So, wird es da überhaupt großartig Bilder geben können oder so? Haben wir gedacht, wir machen das mit so einem Shooting. Und dann ja, hast du dich echt aufgerafft und es hat irgendwie einigermaßen geklappt. Dann haben wir kurz Fotos gemacht, weiß nicht, 1,5, 2 Minuten. Dann hast du dich wieder hingesetzt.
Ja, naja, also erstmal, um das mal deutlich zu machen, wir wohnen hier im 3. Stock. Das heißt, ich habe mich erstmal irgendwie 10 Minuten die Treppen runtergequält, habe mich dann bei Lena hinten ins Auto gelegt, habe mich da irgendwie 10 Minuten rüberfahren lassen. Selbst das ist ja schon anstrengend. Ja. Habe mich dann bei der Fotografin wieder direkt auf die Couch gelegt. Ihr habt dann angefangen, erstmal was zu machen.
Mhm.
Dann habe ich mich auf 1,5 bis 2 Minuten irgendwie zwischendurch mal mit auf Fotos drauf gewagt, habe mich danach wieder den Rest des Shootings auf die Couch gelegt, habe mich danach wieder ins Auto gelegt, habe mich wieder die 3 Etagen irgendwann hochgequält und dann waren die nächsten 4, 5 Tage für mich gelaufen. Was kommt bei anderen an? Das kennen alle Betroffenen. Ich war bei dem Fotoshooting. Mensch, schön, dass es dir wieder besser geht. Wie schön, dass es dir gut geht.
Ja.
Ja,
ja, weil das natürlich auch... und
aber woher sollen die Leute es auch wissen?
Deswegen finde ich das so wichtig, das mal zu erzählen. Weil ja, da gibt es wunderschöne Bilder. Und das ist, Entschuldigung. Aber es hat einfach so eine Wichtigkeit auch für uns, für unsere Erinnerung. Und dass du auch mit auf den Erinnerungen bist. Und dass wir als Familie mal in den Erinnerungen sind. Und das ist doch auch für die Kleine total schön hinterher, denke ich immer, das irgendwann zu sehen. Und dafür rappelt er sich halt auf, ne? Und macht das halt irgendwie möglich. Aber klar, wenn ich dann, manchmal traue ich mich gar nicht, die Bilder zu verschicken, weil ich ja weiß, was, wie das rüberkommt und dass das suggeriert, ach so, so schlecht kann es ihm ja nicht gehen. So. Und
ja, ist ja auch hier im Podcast so, ne? Ich meine, wie viele Leute schreiben und sagen, Mensch, wenn man dich da so liegen und reden hört, dann hat man gar nicht den, kann man gar nicht den Eindruck gewinnen, dass du so eine schwere Erkrankung hast. Ja, weil im Liegen geht einiges oder vieles, aber wie gesagt, allen Betroffenen von euch muss ich das nicht erzählen, aber trotzdem, ich kriege schlecht Luft, mir ist schwindelig, mein Tinnitus pfeift, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich schwebe, also auch durch meine Kopfgelenksinstabilität, meine Symptome sind halt immer da, bei euch anderen Betroffenen auch, es ist halt unsichtbar, ganz oft und deswegen muss man halt gucken, wie man sich sein Leben irgendwie um die Symptome rum aufbaut und dass man irgendwie oft tagelang Energie zusammenkratzt, um dann irgendwie was Schönes zu machen, was dann ja für uns als Familie auch wichtig ist, wo ich dann auch im Übrigen zum Thema Beziehung und Paar irgendwie denke, ne, mir ist die Definition dann irgendwann auch gar nicht mehr so wichtig. Klar leben wir gefühlt unsere eigenen Leben, aber sind wir jetzt ein Liebespaar, sind wir ein Ehepaar, sind wir ein gutes Team, spielt irgendwie, finde ich, überhaupt keine Rolle in solchen Situationen, solange man irgendwie zusammenhält und vor allem als Familie harmonisiert und funktioniert und vor allem, wie gesagt, die Kleine für mich irgendwie der Kompass ist.
Ja.
Und auch zum Thema Shootings nochmal, mir ist das eben auch super wichtig, mich da aufzurappeln und das zu machen. Klar könnte ich mir die Energie sparen, aber ich weiß ja auch nicht, wie lange ich noch hier bin. Ich weiß nicht, wie sich diese Erkrankungen entwickeln. Keine Ahnung, auch wenn ich jetzt nicht schwerst betroffen bin, aber man weiß das nicht. Klar, kann auch morgen vom LKW überfahren werden, das ist halt Lebensrisiko irgendwie, ne? Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob mein Körper vielleicht irgendwann aufgibt. Das geht euch allen ja irgendwie so da draußen, die mit solchen Erkrankungen zu tun haben. Und dann habe ich doch diese Phase jetzt in meinem Leben irgendwie positiv gestaltet und bin irgendwie optimistisch geblieben und bin irgendwie, versuche immer wieder fröhlich zu sein und humorvoll zu sein, als dass ich jetzt hier ständig mit so einer großen grauen Wolke über dem Kopf durch die Gegend laufe irgendwie.
Ja, ja. Das denke ich jetzt auch so ein bisschen an die Anfangszeit der Erkrankung, ne?
Mhm.
Als wir überhaupt nicht wussten, womit wir es hier zu tun haben.
Ja gut, da war die Wolke groß und grau.
Das war so heftig, weil wir einfach wirklich Todesangst, du hattest Todesangst. Und ich ja damit dann auch um dich, ne? Dass wir einfach überhaupt wirklich nicht wussten, was ist das hier eigentlich? Und was, weil du auch so krasse Symptome hattest, auch sichtbare in dem Fall, ja? Wie Blutungen und so. Und das war einfach so erschreckend, ne? Und das ist es nach wie vor. Jetzt hat das einen Namen, das Ganze. Und man kann es ein bisschen einordnen. Aber ehrlich gesagt, es hat sich ja nicht viel geändert an den Symptomen. Vor allem dadurch, dass wir jetzt wieder Corona hatten. Oder ich zum ersten Mal, aber du jetzt wieder. Das hat dich ja so krass zurückgeworfen. Ich meine, davor war das mal möglich, dass du mal mit der Kurzen auf den Spielplatz gegangen bist, ne?
Ja, mal auch zugucken beim Schaukeln, ne? So, das bedeutet, auf den Spielplatz zu gehen.
Auch das, ne? Danach war dann wieder 3-4 Tage Erholung und ja, wie ein Crash eigentlich, ne? Also du musst dir immer genau überlegen, wo, das wird halt immer mit einkalkuliert, ne? Ja. Wenn ich das jetzt mache, zu einem Fotoshooting zu fahren, keine Ahnung, mal auf dem Spielplatz, ist im Moment undenkbar. Aber irgendwann gab es ja mal Phasen, da war das machbar irgendwie einigermaßen. Dann bedeutet das aber, dass ich für die nächsten Tage erstmal wieder komplett raus bin und dass dann erstmal wieder gar nichts geht. So. Und jetzt Corona hat dich so zurückgeworfen, deswegen.
Ja, also vielleicht nur mal ganz kurz zur Einordnung für alle. Es ist doch nur Corona-Fans.
Danke, das wollte ich auch gerade sagen.
Es ist jetzt über 5 Wochen her, dass ich meine Reinfektion hatte. Und ich bin immer noch wie auf Null zurückgesetzt. Also ein paar hundert Schritte am Tag, wenn überhaupt irgendwie. Ich meine, ja, auch da wieder. Ich weiß, viele andere Betroffene würden sich über 100 Schritte freuen.
Ich darf es ruhig mal sagen. Ich finde, ja, wir können uns vielleicht darauf kurz einigen, dass Pascal weiß, dass es Leute gibt, denen es viel, viel schlimmer geht. Aber er macht es jetzt nicht, um zu jammern oder so, um zu sagen, mir geht's aber schlecht, sondern dass du es einfach mal erklärst, wie ja. Es dir geht. Und damit dir ist ja bewusst, dass es Leute gibt, denen geht's noch schlimmer.
Ja, ich glaube auch einfach, dass man... Ich bin oft eher im Außen und nicht so bei mir, weil du hast es ja gerade gesagt, ich habe auch schon mehrfach Angst gehabt zu sterben durch diese ganzen Symptome. Also du wachst auf nachts, bekommst keine Luft, spürst deine Arme und Beine nicht, der ganze Körper zittert, du hast einen Puls von 150 und du denkst dann kurz so, das war's jetzt gleich irgendwie. Ne? Also ich hab dir das auch erzählt, dass ich ja irgendwie 1-2 Situationen hatte, in denen es mir dann in dem Moment so schlimm ging, wo ich so viel Angst hatte, dass ich mir nochmal die Kleine vorgestellt habe, wie sie halt lächelt und gedacht habe, okay, wenn das jetzt das letzte Bild ist, was ich vor Augen haben sollte in diesem Leben, dann möchte ich gerne, dass es das ist. Aber es macht ja auch was mit einem, insofern, als dass man, ich für meinen Teil zumindest irgendwie deutlich abgeklärter durch die ganzen Situationen geworden bin. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, auch wenn ich, also ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich habe keine Angst vor dem Tod, das hat aber auch was mit meinem Glauben zu tun und mit meinem Gefühl. Aber ich wäre gerne noch lange hier, weil ich einfach so neugierig bin, weil ich Lust auf Leben habe, so wie viele andere ja auch, weil ich würde am liebsten, ich gehöre zu den Leuten, die sagen, ich würde gern 10.000 Jahre alt werden, weil ich einfach so viel noch sehen und erleben möchte und wissen möchte.
Er möchte zum Mars auch gern.
Ja, und darüber hinaus. Ja, weil das ist ja einfach meine Leidenschaft fürs Universum und für die Astronomie. Nein, deswegen, ich will auch nicht, dass das, auch meine eigenen Symptome will ich nicht kleinreden, vielleicht nur als Erklärung dafür, dass ich manchmal so abgeklärt wirke oder auch ihr das ja hört und seht, dass Lena vielleicht deutlich emotionaler auch rüberkommt irgendwie als ich manchmal. Also ich bin nah am Wasser gebaut, aber ich setze mich emotional 24 Stunden am Tag seit 2 Jahren mit diesem Gefühl auseinander und halte das aus. Deswegen reagiere ich vielleicht nicht mehr sofort so intensiv darauf und außerdem muss ich mir jede Träne sparen.
Mhm.
So quasi.
Also es ist ja auch, da sind wir auch wieder bei dem Marathon. Also zum einen machst du das schon eine Weile, zum anderen weißt du nicht, wie lange das noch geht. Und wenn du die ganze Zeit um dich weinen würdest, wäre das wahrscheinlich auch massiv anstrengend. Das hat auch mit Selbstschutz einfach zu tun.
Genau, das meine ich gerade damit, mit ich spare mir jede Träne auf an Energie. Ja.
Und ich hatte gerade noch irgendwas, was ich sagen wollte.
Es ist halt aber auch viel.
Ja, ist total viel.
Und wie gesagt, besonders für uns, dass wir beide einfach mal dazu kommen, uns gerade so ausführlich zu unterhalten und einfach so viele andere Menschen auch daran teilhaben zu lassen.
Ja.
Wobei ich glaube, wir haben da beide keine großen Schwierigkeiten mit. Ne? Nee. Das ist vielleicht eine ganz gute Stelle, um dann deinen Podcast einmal kurz einzustreuen und du kannst da kurz überlegen, was du sagen wolltest.
Jetzt wieder eingefallen. Jetzt ist auch schon wieder weg.
Wer von uns beiden hat denn den Brainfog? Vielleicht bin ich ja gar nicht krank. Vielleicht hat das ja jeder im Alter.
Das ist eher eine Stilldemenz.
Lena ist ja älter als ich. Ne? Ich weiß nicht, wer das von euch weiß. Sie hat sich an Jüngeren geangelt. Drei Monate sind wir, glaube ich, auseinander, ne?
Nee, ein Dreivierteljahr
sogar, stimmt. Ja, genau. Nee, genau, wir sind 3 Monate immer gleich alt.
Ja, genau.
Und dann bist du wieder älter. Mhm. Nein, Lena hat ja auch einen Podcast, auch in diesem Fall unbezahlte Werbung, wobei da könntest du jetzt was anderes
das
sagen.
Haben. Ja,
genau. Reden wir dann später nochmal drüber. Sehnsucht Mama, wo Lena einfach ganz, ganz viel über unseren Kinderwunsch erzählt, über ihren eigenen Wunsch, Mama zu werden. Dann hast du ja selber deine Mama auch sehr früh leider verloren.
Ja.
Ich habe meine Schwiegermama leider nie kennenlernen dürfen.
Mhm.
Und dann ja auch die Kinderwunschreise hier. Dann, wie möchte man Mutter sein? Also der Podcast sei euch sehr ans Herz gelegt, auch falls ihr im Kinderwunsch sein solltet oder selber Kinder habt irgendwie. Und Lena machte auch Beratung als Heilpraktikerin Psychotherapie. So oder so, also du hast ja auch eine ganze Menge Klienten, also hört und klickt da gerne mal rein. Ich verlinke euch das natürlich hier bei YouTube in den Beschreibungen und beim Audio, beim Podcast in den Shownotes und in den Beschreibungen natürlich. Und
ja, danke.
Jetzt müssen wir nochmal so ein Werbejingle einspielen, so Werbung Ende oder so. Das machen die ja beim Fußball, bei Sky und so machen die das.
Ja, in anderen Podcasts machen die das auch.
Jetzt nur ein Spot.
Also genau, das ist ja auch manchmal für Frauen, die denn einen Kinderwunsch mal hatten, ganz schön, das habe ich immer in einer Bewertung, war das mal mit drin, dass so ein bisschen wie ein Pflaster draufkleben nochmal und Wunden lecken irgendwie noch so nachträglich, weil das einfach prägt, ne? So ein Kinderwunsch.
Ja.
Also selbst wenn man dann Mama oder Papa geworden ist, die Zeit, je nachdem auch wie lang sie war, prägt einen halt einfach irgendwie.
Ja, und ich meine, wir standen ja auch kurz vor der Trennung da schon.
Ja, immer wieder.
Das war ja was uns auch, weil dein Kinderwunsch so stark war und ich irgendwann gesagt habe, nach der 4. oder 5. Fehlgeburt war es, glaube ich, dass ich gesagt habe, ich ertrage das jetzt emotional nicht mehr.
Ja.
Und ich möchte aber deinem Kinderwunsch nicht im Weg stehen, also gehe ich lieber. Und ja, dann kam die Kleine.
Ja, das war wirklich immer wieder die Frage, stehen wir unserem Lebensglück im Wege?
Ja.
Oder sind wir unser Lebensglück? Und das ist ja manchmal, wenn man mittendrin steckt, echt schwer. Also das, ja, dann, ich erwähne ja, immer noch gerne meine 80-jährige Oma in mir, dass ich da hinreise.
Mittlerweile 81. Seit dem 8. Oktober.
Dass ich mir so überlege, was würde die mir sagen, ne? Wenn die zurückblickt, oder was würde die 80-jährige Version von mir, meiner, wie alt bin ich jetzt nochmal, 45-jährigen Version raten oder so, ja. Genau.
Ja, um dann noch einen Kalenderabreißspruch reinzuwerfen, Liebe bedeutet halt auch loslassen.
Ja.
Ganz oft.
Ja.
Also das war durchaus auch immer wieder Thema und dementsprechend das auch Thema in deinem Podcast immer mal wieder, auch im Übrigen, wie man als Paar durch den Kinderwunsch geht.
Genau.
Zum Beispiel.
Mhm.
Ja. Weißt du noch, was du eben sagen wolltest?
Ja, das ist so dieses, dass du das jetzt kannst, ne? Dieses Aushalten, wenn die Symptome so krass werden, du wirst nachts wach, kriegst keine Luft mehr, weiß nicht, was los ist, verlässt deinen Körper so gefühlt irgendwie. Mhm. Muss mir immer reingrätschen, ne? Ich finde das so abstrakt, ich kann mir das so nicht vorstellen.
Sind auch alles Symptome, wo alle Betroffenen auch einfach sagen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man es sich nicht vorstellen. Also es ist total legitim zu sagen, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also ich komme gleich drauf zurück, aber das werfe ich vielleicht nochmal kurz ein. Unsere liebe Anna, ohne die wir hier echt aufgeschmissen wären und das hier gerade gar nicht möglich wäre, die hat letztens auch mal gesagt, ich würde ihm das so gerne mal für ein paar Tage abnehmen. Einfach damit er mal sein Leben und sein Familienleben genießen kann, was ich ganz, ganz schön fand.
Ja, super lieb von dir, Anna.
Total. Und wo ich auch so gedacht habe, ja, und ich würde das dir auch total gerne mal abnehmen, und zwar aus doppelter Sicht. Einmal, damit du es mal los bist, und einmal, damit ich das mal wirklich verstehe, also richtig nachfühlen kann. Weil das
würde übrigens vielen Ärzten auch weiterhelfen, um ihre Patienten ernst zu nehmen. Ja. Entschuldigung, aber das passt da gerade gut.
Ja, ist so krass, dass das teilweise immer noch nicht ernst genommen wird oder
ja, psychologisiert
halt. Genau,
ne?
Ja. Nee, und gleichzeitig ist es aber ja total wichtig, nicht, also da ist immer so die, das hatte ich ja diesen Satz oder diese nahe Verwandtheit der Worte, ist mir erst beim Mama sein so klar geworden. Weißt du noch, der erste Sommer, wo ich immer Sonne so als totalen Feind gesehen habe für die Kleine, wo ich echt ein bisschen paranoid war und so Schiss hatte. Und da habe ich so gedacht, ja, bis zu welchem Punkt bin ich lässig und ab welchem Punkt bin ich dann fahrlässig?
Mhm.
Also das heißt, der Grad zwischen lässig und fahrlässig ist total fließend oder ganz nah beieinander, ne? Ganz schmal ist der Grad. Und das ist ja bei dir auch, wenn du dann nachts wach wirst und auf einmal keine Luft mehr kriegst, Herzrasen bis zum Geht nicht mehr. Ja, und was ist, wenn es aber in dem Moment doch ein Herzinfarkt ist? Also ja. Das heißt, die Abgeklärtheit ist ja auch eine Gefahr. Also du musst ja immer wieder abwägen und lieber nochmal einmal doppelt und dreifach checken lassen, dass, ja, dass du nicht dann doch aus einer falschen Lässigkeit heraus fahrlässig
bist. Ja, es ist auch eine große Angst bei Betroffenen tatsächlich. Meine liebe Freundin Kirsten, die auch eine Kopfgelenksinstabilität hat, ganz liebe Grüße an dich, Kirsten, die hat auch vor ein paar Wochen noch wieder zu mir gesagt, irgendwann habe ich mal einen Herzinfarkt und ich rufe aber den Krankenwagen nicht, weil ich denke, ach, es ist ja nur die Instabilität mal wieder.
Exakt.
Auf der anderen Seite kann ich sagen, auch das werden viele nachempfinden können, man gewöhnt sich nie an diese Symptome. Jedes Mal, wenn dein Körper und dein Nervensystem verrückt spielen und dein Körper in den Panikmodus geht, ist das wahnsinnig anstrengend, das zu regulieren und auszuhalten und einfach zu sagen, ich bin sicher, ich werde nicht sterben, auch wenn mir alle Werte gerade was anderes sagen, Puls, Blutdruck. Ich hatte auch jetzt tatsächlich vor 2,5 Wochen oder so, glaube ich, zum ersten Mal seit über 1,5 Jahren wieder Notarzt hier, weil mein Puls komplett durchgeknallt ist. Mal unter 50, mal über 150, der Blutdruck irgendwie 180 zu 130, dann aber wieder mal 90 zu 60. Es ist einfach beängstigend so. Und vor allem, wenn man dann es oft schafft, irgendwie das in ein paar Minuten gegen zu regulieren oder zu regeln, und in dem Fall hat es ja aber mehrere Stunden beziehungsweise die ganze Nacht gedauert, das ist schon schwer auszuhalten halt, ne? Aber am Ende hat es halt doch wieder funktioniert. Und auch das ist dann wieder für mich ein Learning, zu sagen, okay, das war echt heftig. Und selbst wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, kommt irgendwie noch eine Situation, die noch einen draufsetzt. Aber auch das habe ich wieder hinbekommen irgendwie. Und das nehme ich dann für die nächsten Male wieder mit. Ich glaube, anders geht's auch gar nicht.
Und es ist aber ja auch gut, dass man sich nicht dran gewöhnt. Weil, also ich meine, das ist ja wirklich auch eine Angst, die überlebenswichtig ist und sein kann. Ne?
Das ist Evolution.
Exakt.
Angst ist was ganz, ganz Wichtiges, wie du schon gesagt hast, Überlebensmodus.
Und ich habe mich gerade so gefragt, als du es erzählt hast, jetzt stellen wir uns mal idealerweise vor, es wird so viel Geld in die Forschung investiert, dass es Therapiemöglichkeiten gibt, Behandlungsmöglichkeiten, Medikamente und so weiter, für jeden bezahlbar und zugänglich. Und dann geht es dir irgendwann wieder richtig gut.
Mhm.
Oder neu gut, nicht wieder, das ist ja nicht das alte Ich, sondern neues Ich.
Ja.
Hast du
eine ganz wichtige Unterscheidung, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden.
Ja. Hast du dann, wie das dann ist, dieses Körpergefühl und diese Achtsamkeit, wovon immer alle reden, aber weißt du, dass du kannst ja so gut kannst du gut mit deinem Körper kommunizieren?
Ja, konnte ich auch vorher schon. Ich hatte eher das Gefühl, dass das durch die Erkrankung verloren gegangen ist. Also ich habe ja auf einmal gar nicht mehr verstanden, was er da macht und warum er das macht. Das hat mich viel mehr verunsichert.
Ja.
Ich glaube, dass ich durch ganz viel Training und eben auch Achtsamkeit und so es geschafft habe, irgendwie eine Verbindung zu meinem Körper wieder zu bekommen.
Ja.
Aber in diesen extremen Momenten funktioniert das nicht.
Okay.
Weil er ja dann auch nicht auf mich hört. Also zumindest immer wieder mal in bestimmten Situationen dann nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass wir vielleicht als Team zusammen funktionieren. Aber das ist ja auch super vielschichtig. Also man muss ja auch sich dafür öffnen. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die auch von Atemtechniken und von Brain Retraining und Breathwork und was es nicht alles fürs Nervensystem gibt mittlerweile, davon einfach überhaupt nichts halten.
Ach so.
Genau, ja, gibt es ganz viele. Es gibt ganz viele, die vorgeben, dadurch wieder gesund geworden zu sein und dann das als teure Coaching-Pakete verkaufen. Das gibt es halt eben auch. Es gibt Menschen, die auch wirklich Erfolge damit haben. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, dass mir Vagusstimulation und Nervensystemarbeit sehr weiterhilft, weil ich auch immer denke, wenn mein Körper im Panikmodus ist, wie soll er in die Selbstheilung kommen? Das hat ja auch was mit den Hormonen zu tun. Das hat was mit mit Anspannung, mit Muskeltonus zu tun, gerade bei der Kopfgelenksinstabilität. Also man kann es physiologisch auch schon begründen.
Das ist ja Parasympathikus und Sympathikus. Also
exakt, dass diese Dinge funktionieren. Hm. Es ist natürlich aber auch so, dass zum Beispiel, um jetzt wieder auch die Kopfgelenksinstabilität zu nehmen als ein Beispiel, oder wenn du wirklich bei ME/CFS bestimmte Pathomechanismen hast, wie eben, dass die Gefäße sich nicht weitstellen oder sowas, das kriegst du halt auch nicht weggeatmet.
Nein, so,
ne? Also klar. Wenn du jetzt, keine Ahnung, durch eine Fehlstellung der Halswirbel oder irgendwas anderes dir irgendwelche Arterien abklemmst oder sowas und deswegen die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn unterbrochen ist, hast du halt ein orthopädisches, ein physiologisches Problem.
Klar.
Was du halt eben, da kannst du meditieren, so viel du willst. Das, wie sagt meine Osteopathin Kirsten immer so, Scheiße, kannst du nicht wegmeditieren. Das ist halt einfach so. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, da seinen individuellen Weg zu finden, aus Unterstützung, aus Medikation, aus Übungen, die einem gut tun, um zu gucken, wie komme ich da irgendwie voran. Es ist halt einfach so unerforscht und so hoch individuell, dass es einfach super schwierig ist.
Aber es ist ein Baustein, weil das Nervensystem spielt ja eine große Rolle.
Und ja, ohne Frage. Ohne Frage,
wenn ich da halt irgendwie drauf einwirken kann, mit welchem Tool jetzt auch immer, dann ist es ja ein Teilbereich, den ich da beruhigen
kann. Ja, und das ist etwas, was ich eben, um darauf zurückzukommen, durch die Achtsamkeit und durch die Körperverbindung halt einfach gelernt habe, mich drauf einzulassen.
Mhm.
Also ich kann es nur jedem ans Herz legen. Bei mir funktioniert es und es funktioniert bei vielen anderen. Es ist kein Hokuspokus, zumindest das Nervensystem zu beruhigen. Denn es macht ja nun mal was mit eurem Körper, ob ihr jetzt den Puls um 15, 20 Schläge runterregeln könnt durch eine bestimmte Atemtechnik. Das ist ja alles auch bewiesen, auch wissenschaftlich, dass das funktioniert. Probiert es einfach aus, dass man da ganz anders mit seinem Körper in Kontakt kommt. So, was im Übrigen auch völlig unabhängig von schwer erkrankt oder nicht einfach jedem gut tut in unserem Alltag. Mit den Themen, mit denen wir zu tun haben, zwischendurch, man sagt ja nicht umsonst, einfach mal durchatmen. Dreimal tief ein- und auszuatmen, macht was mit eurem kompletten Nervensystem. Ob gesund oder chronisch krank, spielt überhaupt keine Rolle. Das macht was, das bringt einem was.
Ja. Darf ich ein Bild noch mitgeben?
Ja, bitte, dafür liegst du da hier.
Aus dem Familienalltag?
Ja, klar, gerne.
Wo du gerade Kirsten erwähnt hast, Osteopathie.
Ja.
Da haben wir dich ja immer hingefahren und sind dann da geblieben und haben dich wieder mit zurückgenommen, weil,
ja.
Also Autofahren ist ja auch, sagen wir mal so, eher reine Glückssache, wenn das mal gerade möglich ist, ne?
Also ich sag's mal so, ich habe das große, große Glück gehabt, vor allem nach der Stammzelltransplantation in den USA jetzt, dass ich an richtig, richtig guten Tagen auch gut lange sitzen konnte und ich auch mal ein paar Minuten Auto fahren konnte, um das einzuordnen. Das geht jetzt auch schon seit Ewigkeiten wieder nicht mehr, aber es gab Phasen, in denen ging das mal kurz zwischendurch für kurze Strecken. Aber die meiste Zeit habt ihr mich gefahren, wenn es möglich war, ja.
Und das war dann halt so, dass wir zum Auto gelaufen sind und wir sind zu dritt Hand in Hand gelaufen. Und mir kamen auf einmal so die Tränen, weil ich so dachte, yes, das ist es. Das habe ich mir immer gewünscht, dieses Bild. Und manchmal erlaube ich mir das dann für Sekunden, so zu tun, als wärst du gar nicht krank. Als wäre alles ganz normal. Und als würden wir jetzt, am Wochenende machen wir vielleicht einen Ausflug und fahren irgendwie, keine Ahnung, Archevada oder wo auch immer, in irgendwie einen Freizeitpark oder so.
Schön mal Achterbahn fahren mit der Kopfgelenksinstabilität.
Ja, ist auch ein Schmerzpunkt. Entschuldige bitte, dass ich das angesprochen
habe. Nein, Quatsch, alles gut. Nein, was du gerade sagst, entschuldige, dass ich dir dazwischen gegrätscht bin, ist super wichtig.
Ja, und das sind dann halte ich dieses Glück. Glück ist ja nicht so, ne, wie sagt Goethe so schön, oh Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Und dann ist er aber auch schon wieder weg, weil er verweilt halt nicht, ne. Und dann habe ich das, aber dann mache ich das manchmal, dass ich kurz denke, stell dir mal vor, er wäre total gesund und es wäre alles super. Boah, das sind so Magic Moments, die gehen nur Sekunden, aber die sammle ich so und die speichere ich irgendwie so. Das war ein so ein Moment.
Ja, auch glaube ich ganz wichtig, wenn man sich die psychologischen Anteile bei solchen Erkrankungen anguckt, dass man sowas immer mal wieder manifestiert zwischendurch. Auch da gehen wieder viele Leute hin und sagen, was für ein Hokuspokus, was für ein Nonsens. Nee, auch das hat wieder Auswirkungen auf euer Nervensystem, auf euren Hormonhaushalt und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt ist das für mich Motivation.
Ja.
Einfach zu sagen, ich bin da renitent, ich lasse mir doch von den Erkrankungen jetzt hier nicht versauen, irgendwie Familienalltag zu haben, die Kleine aufwachsen zu sehen, irgendwie zu gucken, dass ich trotzdem so gut es geht irgendwie bei gewissen Dingen mit dabei bin.
Mhm.
Klar könnte ich hier den ganzen Tag sitzen und rumfluchen irgendwie, aber davon habe ich halt irgendwie überhaupt nichts.
Und das kostet auch Energie.
Das stimmt, das kostet auch Energie. Und auf der anderen Seite auch einfach die Hoffnung zu haben, dass es irgendwann anders wird. Das füllt mich ja mit Mut, mit Optimismus, mit Energie. Und das ist ja was ganz viele von euch, die betroffen sind, gerade die auch Eltern sind. Also es fallen mir so viele ein von euch, die, Anne zum Beispiel aus Flensburg, oder ich brauche euch gar nicht alle aufzuzählen, die einfach, auch Nathalie Grams zum Beispiel, die teilweise ihre Kinder tagelang, wochenlang nicht sehen können, weil sie einfach im dunklen Zimmer liegen müssen, weil jeder Reiz irgendwie zu viel ist. Und ihr wisst es nicht nur, ihr fühlt das auch, was das bedeutet, diese Dinge zu manifestieren und sich an diesen Bildern irgendwie festzuhalten. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einmal die Hoffnung nie zu verlieren, dass man diesen Optimismus und diese Motivation beibehält. Mhm. Und das ist am Ende des Tages, wo wir auch so viel auch gesprochen haben über das Thema, was ist man denn jetzt eigentlich als Paar und wie viel Zeit hat man miteinander, wie viel Liebe ist dann noch, was macht das mit der Beziehung und so weiter und so fort. Dass ich einfach denke, seht euch einfach. Also seht euch an, seid ein Team für diese Zeit. Das ist halt einfach eine schlimme Ausnahmesituation, in der einfach nichts ist, wie es war und auch wahrscheinlich nichts wieder so sein wird, wie es mal war, was auch Vorteile hat. Das muss man ganz klar auch irgendwie sagen.
Vielleicht, ja.
Also ich sag mal so, ich vergleiche das im Bild immer so, wir haben mal unser Fundament. Und vielleicht bauen wir halt jeder jetzt gerade an unterschiedlichen Zimmern. So, das ist ja total in Ordnung. Am Ende des Tages, wenn man die Zimmer fertig hat und diese Baustellen fertig sind, kann man ja auch das Zimmer des anderen nutzen.
Ja.
Und wohnt dann da schön zusammen in einem Haus, wo man sagt...
Haben wir gemeinsam Dach drüber?
Ja, genau.
Mach mit jetzt hier.
Vielleicht ist das sogar...
Mach jetzt hier mit.
Ja, so. Okay. Ich habe das nicht gecheckt, Entschuldigung. Ja, manchmal ein bisschen schwer vom Begriff gerade noch irgendwie. Nein, aber weißt du, und dann gucke ich mir danach irgendwann dein Zimmer an und du guckst dir mein Zimmer an und das ist ja vielleicht auch ganz cool, wenn man...
Voll das gute Bild.
...gar nicht irgendwie mit dabei war. Wer weiß, vielleicht wären wir uns sonst nur auf den Sack gegangen, weil wir die Zimmer völlig unterschiedlich hätten einrichten wollen oder so.
Ja, das ist doch ein schönes Bild. Das ist ja auch, weil, also jetzt mal so ganz praktisch, ne? Oft ist es ja wie, ihr schlaft in getrennten Betten, ho, ho, ho oder sowas.
Ach ja, gut.
Ne? Ja, aber gibt's immer noch
ganz viel. Aber da sind wir ja grundsätzlich bei dem Thema in unserer Gesellschaft, wie hat man etwas zu machen?
Ja.
Das kannst du ja auf jeden Bereich übertragen. Auf Erziehung, auf wie hat man als Paar zu sein, auf Monogamie, auf Polygamie, wie gehe ich mit chronischen Erkrankungen um?
Mhm.
Wer fährt wie Auto von uns? Wer räumt wie die Spülmaschine ein? Also es gibt ja super viel, wo Leute immer denken, nein, das hat man so zu tun. Also was erwartet die Gesellschaft von einem? Und davon muss man sich in solchen Situationen, glaube ich, sowieso grundsätzlich einfach mal lösen.
Ja, weil das, man kann das ja auch so sagen, ach komm, ich möchte einfach irgendwie ein kitschiges rosa Himmelbett mit, weiß ich nicht, Lichterketten. Und der andere möchte was ganz anderes. Und dann richtet sich halt jeder seins ein und man kann sich gegenseitig besuchen. Das kann ja sogar viel, viel besser sein, als wenn man die ganze Zeit neben jemandem liegt und denkt, Alter, hört er jetzt mal auf zu schnarchen?
Ja.
Oder
wo ist denn eigentlich meine Batman-Figur?
Was?
Ja, auch mal was aus Big Bang Theory. Ich weiß nicht, wer von euch Big Bang Theory gesehen hat, aber da gibt es doch diese eine Szene, wo Leonard und Penny zusammenziehen und Penny dann das Zimmer nach und nach umgestaltet und überall ist nur noch Rose und Plüsch und Duftkerzen. Und Sheldon sagt, du merkst es gar nicht, ne? Und Leonard sagt, nein, das würde ich, wo ist mein Batman? Meine Batman-Figur und die ist dann irgendwann auch irgendwann
weg. Die hat sie wirklich dann auch weg.
Ja. Nein, ich glaube, das ist, beschreibt einfach sehr, sehr gut das Bild, was man oder was ich grundsätzlich auch von Beziehungen eigentlich habe. Wichtig ist erstmal bei sich zu sein.
Mm.
So.
Naja, am Ende musst du das Leben immer mit dir verbringen. Und ob der andere jetzt noch mit dabei ist oder nicht. Und ich muss halt für mich gucken, was soll in meinem Leben dabei gewesen sein, wenn ich irgendwann mal gehe, was bereue ich?
Ja.
So, und da braucht es halt eine gewisse gesunde Form von Egoismus und Egozentrik vielleicht sogar auch.
Ja, wir kommen alleine auf diese Welt, wir gehen alleine von dieser Welt und dazwischen hat jeder von euch das Recht, sich auszusuchen, mit wem er diese Zeit verbringen möchte.
Jeden Tag aufs Neue.
Und ich finde es gut, dass wir uns für die Podcast heute füreinander entschieden haben.
Für die Podcast-Folge, ja, finde ich auch. Ich auch. Um mal schon mal so ein bisschen eine Brücke in die Zukunft zu spannen, kommst du auch mal zu mir in eine Podcast-Folge?
Naja, auf jeden Fall, das hatten wir auch schon mal festgemacht.
Ja.
Ein bisschen Cameo. Hier für die Kinofans. Ja, da geht es ja natürlich wahrscheinlich mehr um das Thema Kinderwunsch.
Genau, ja.
Als um die Erkrankung und so. Mhm. Nein, ich finde, das war eine, also ich weiß nicht, was ihr davon haltet.
Für uns war es schön.
Für uns war es schön. Also ich spreche jetzt erstmal von mir.
Ja.
Ich fand es ganz toll, erstens mich seit langem mal wieder so intensiv mit dir zu unterhalten.
Ich lieb's.
Dann über diese Themen und weißt du was, wir machen einfach vielleicht wirklich eine monatliche Rubrik draus oder sowas. Die Hillgrubers.
Ja, wenn wir schon nicht das Schlagerduo sind, was wir immer ganz gerne. Das kann ja auch noch kommen. Wer weiß, vielleicht schickt das mal an Florian Silbereisen, wenn ihr den kennt.
Ja, oder Jana, Ina und Giovanni haben zugehört.
Ja, ja.
Weil wir sie ja gegrüßt haben
zu Beginn. Das wird so sein. Mhm.
Ja. Wir haben übrigens noch Platz auf unserer Liste befreundete Pärchen. Also, falls ihr wollt.
Und wer sich hier auch hinlegen möchte,
ja,
würde auch gehen, oder?
Ja, ja, ja. Ja, also würde ich beide feiern. Finde ich beide super toll. Die sind ja wirklich, also die sind ja auch als Pärchen irgendwie ein tolles Vorbild.
Ja.
So ganz grundsätzlich. Ja. Nein, super schön, dass du dich hier mit hingelegt hast. Ich fand, das war eine gute Idee, also die haben wir ja quasi gemeinsam aus dem Boden gestampft irgendwie.
Ja,
und ich hoffe, dass es euch genauso geht.
Ja.
Dass wir euch ein paar Einblicke haben geben können in den Alltag einer Familie mit chronischen Erkrankungen und vielen anderen Herausforderungen. Wir haben ja eh gar nicht alles irgendwie besprochen, aber wir müssen uns ja dann für die nächsten Folgen auch noch ein kleines bisschen was, was aufheben. So, was steht jetzt noch an?
Ich muss gleich noch arbeiten.
Lena arbeitet als Küsterin seit neuestem.
Ja, genau. Mache ich auch. Mhm. Und Therapeutin und Podcasterin.
Mhm.
Ihr könnt unsere Folgen auch sponsern. Sowohl meinen Podcast als auch seinen. Ich nutze jetzt jede Möglichkeit.
Ja, du, besser du sagst das in meinem Podcast und nicht in deinem, als andersrum. Aber hat sie recht.
Also wer hier mal eine Folge sponsern möchte, ne? Ist für einen guten Zweck und für einen guten Zweck. Und für Sichtbarkeit und so.
Ja, danke schön. Von Herzen für das Gespräch.
Ach, ich danke dir. Das war total schön.
Fand ich auch. Und für euch natürlich auch alles Liebe. Ich hoffe, falls ihr betroffen seid, habt ihr einen einigermaßen symptomfreien Tag. Wie gesagt, hört bei Lena gerne mal rein. Und dann freue ich mich natürlich wie immer auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.